So haben wir heute die Botschaft von der Weisheit von oben. Die Weisheit von oben ist rein. Jetzt, um das gleich mal vorwegzunehmen, wenn es heißt, dass es eine Weisheit von oben gibt, wie uns die Bibel lehrt im Jakobus Kapitel 3, Vers 13 bis 16, so ist es eigentlich logisch und klar, dass es auch eine Weisheit von unten gibt. Ich gehe mal zur Bibelstelle, Jakobus Kapitel 3, Vers 13 und fortfolgende. Da schreibt Jakobus, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Und jetzt kommt er bereits mit der Weisheit von unten in Vers 14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit von oben, sondern eine irdische, eine sinnliche, teuflische. Also das ganz klar definiert. Göttlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Das ist mal die Weisheit von unten. Und die Weisheit von unten ist auch wiederum der Gesetz der dreifachen Schnur in Prediger 4, Kapitel 12 unterstellt. Eine dreifache Schnur verreißt nicht oder zerreißt nicht so schnell, oder? Deshalb ist diese irdische Weisheit kaum zu zerreißen. Sie gehört dem Irdischen, sie kommt von dem Irdischen, sie ist sozusagen, Anführungsschlusszeichen, menschlich, wie wir das sagen. Sie ist sinnlich, das ist die zweite Schnur, also irdisch und sinnlich. Sinnlich heißt seelisch geleitet durch den abgefallenen Instinkt. Durch die gefallene Schöpfung denkt jetzt der Mensch, was recht sei, sei recht und ist dabei falsch. Das ist die Boshaftigkeit der Herzen, die Bibel davon spricht. Du denkst, du meinst es gut. Aber sie ist auch dämonisch, das ist die dritte Schnur. Dämonenhaft, wie die Dämonen. Also dämonische Weisheit, das ist teuflisch, hat ja Jakobus gesagt, oder? Was sind die Früchte von dieser Weisheit? Die Früchte davon sind bitterer Neid und Streitsucht. Es sind selbstsüchtige Motive, wie zum Beispiel selber sehen und das eigene suchen. Beten für sich selber und die anderen dabei vergessen und so weiter, oder? Also eine Referenz hierfür ist der babylonische König Nebukadnezar. An ihm kannst du sehen, was diese Weisheit von unten, wohin die führt. Wirst du wie ein Tier. In Jesaja Kapitel 14, Vers 12 bis 15, da sagt uns die Bibel, der Prophet Jesaja, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen, und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes, meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Höchsten. Und dann sagt Gott, doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube, in die Hölle. Das ist das, was passiert mit deiner irdischen Weisheit. Also das Endresultat von solcher Weisheit, obwohl das ja immer am Anfang gut aussieht, das sieht ja nicht schlecht aus. Schaut doch mal den Erfolg, den Nebukadnezar hatte, bis ihn Gott demütigte. Schaut doch mal den Erfolg, den Pharao hatte, bis ihn Gott das Herz verhärtete. Und so weiter. Die Bibel ist voll davon. Also es gibt Konfusion und Verwirrung. Gott hat sie verwirrt in der Mitte des Meeres. Er hat sein Volk Israel durch das Meer ziehen lassen und hat, da heißt es, kurz hineingeblickt. Das heißt, Gott hat Licht gemacht in die Nacht und dann sahen die Ägypter das Wasser stehen, links und rechts vermutlich, oder? Und dann kommt die große Konfusion, die große Verwirrung. So ist es im menschlichen Leben. Es kommt der Zeitpunkt, wo es dunkel wird. Und dann kommt diese ganze Weisheit, diese Lebensweisheit in katastrophaler Auswirkung im Menschen hoch. Jedes Übel, kommen wir zum Punkt 2, jedes Übel und jedes üble Ding, ein Teufelswerk zu nichts zu gebrauchen, frevelisch, verdorben, wertlos, unbedeutend, unwichtig, korrupt, unrein und so weiter. Das ist das Endresultat, wenn sich das Ding auswächst. Punkt 3, auch wenn der Anfang noch so gut aussehen mag, das Ende ist verheerend und katastrophal, merkt ihr das gut? Denn besser ist der Ausgang einer Sache als der Anfang. Warum? Weil dort siehst du die Frucht. Dort siehst du, was es wirklich war. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also jetzt eigentlich zu unserem Thema, die Weisheit von oben in Jakobus Kapitel 3, Vers 17 und 18. Da wird die definiert, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedsam, milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Eigentlich kannst du mit dem ersten die guten Früchte mit dem sogenannten rein schon beenden. Denn wenn dein Auge rein ist, ist alles rein. Deshalb ist diese Botschaft so fundamental, dass sie dein ganzes Leben bestimmt. Nämlich so wie du siehst, so wirst du sein. Mit welchem Auge schaust du Gott ins Angesicht? Das heißt, sie ist erstens rein, diese Weisheit. Sie kann nur rein sein, wenn sie auch selbstverleugnend ist. Die kann nicht zwei Dinge im Auge behalten, sonst schielst du dich und Gott. Die Spannung, die dabei entsteht, also zwischen der Weisheit von unten und der Weisheit von oben, zeigt sich in der Praxis. Die kannst du täglich erleben an dir selber. Dort siehst du in dir die zwei Weisheiten. Im Wertvollen auf der einen Seite und im Abscheulichen, im Unbrauchbaren. Also im Vergänglichen. Geist und Fleisch zum Beispiel, oder? Dann siehst du sie im Veralteten und im Neuen. Das Manna von gestern ist wurmstichig, das hat Würmer. Dann siehst du sie im Weizen und Spreu. Was passiert mit dem Weizen und was passiert mit dem Spreu, wenn der Wind reinbläst? Warum sichtet man in der Tenne den Weizen? Wie tut man das? Man geht nach dem Schwergewicht. Weizen fällt nach unten. Und der Spreu fliegt im Wind davon. So funktioniert das. Dann siehst du das zwischen Recht und Unrecht. Du siehst es in Religiösem und Befreitem. In Unreif und Reif. Du siehst es in der Praxis, in der Wahrheit und Lüge. Belüg dich nicht selber. Du siehst es in Echtem und Falschem. Und dann siehst du es vor allem in Mein Wille und Dein Wille. Du betest, dein Wille geschehe, oder? Und wenn es um Gehorsam geht, dann kommt dein Wille. Also könnte man sagen, dein Wille geschehe, aber mein Wille geschieht. Das ist nicht die Weisheit von oben. Wir kommen zu diesen 8 Eigenschaften der Weisheit von oben. Also wie gesagt, erstens rein. Zweitens friedsam, friedlich, friedlich gestimmt. Drittens milde, sanft. Das heißt, das Gegenteil von ätzend und sauer. Da ist sie folgsam, die folgt nach und gehorcht. Meine Nachfolger heißt, folge du mir nach, sagt Jesus. Das heißt, gehorche, tue das, was ich tue. Dann ist sie voller guter Früchte. Sie ist unparteiisch, Punkt 7. Das heißt, sie kann gleich und bedeutungslos lieben. Sie macht keine Unterschiede. Wer hat Unterschiede gemacht in der Familie, in den Patriarchen? Praktisch alle, oder? Schau mal das Beispiel von Josef mit Israel. Er hat ihn mehr geliebt als alle, oder? Aber das hat ihm dazu geholfen, in seine Bestimmung zu kommen, oder? Seine Brüder verkauften ihn, die hassen ihn. Also diese Weisheit von oben, die ist unparteiisch. Die macht keine Unterschiede. Alle diese 8 Eigenschaften werden in Christus Jesus gesehen, müssen auch in uns gesehen werden. Siehst du, hier kommt das. Da sprechen wir, ich in Christus oder Christus in mir. Was ist jetzt die Bedeutung, wenn es keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus sind? Da muss ja was geschehen, oder? Ja, was geschieht jetzt da, wenn diese Weisheit in Christus ist? Dann kommen ja diese 8 Attribute, die kommen zum Tragen. Die Eigenschaften in Christus. In diesem Kapitel wollen wir uns auf die Weisheit von oben konzentrieren und nicht auf die Weisheit von unten, logischerweise. Denn diese Weisheit von oben, die ist vollkommen rein, ohne jede Verunreinigung. Sie ist heilig, sauber und sündlos. Das ist diese Reinheit. Diese Weisheit ist nicht verunreinigt durch die gefallene Schöpfung und damit dem gefallenen Instinkt oder der Natur der Wesen. Sie ist nicht infiziert. Da wir alle in der gefallenen Schöpfung sind und gefallen sind, können wir gar nicht mehr richtig denken. Wir können nicht mehr richtig empfinden. Deshalb braucht es, was braucht es dazu, dass wir das wieder können? Was muss mit dir geschehen? Du musst neu geboren werden, Geliebte. Ohne eine Neugeburt hast du keine Chance. Keiner, der nicht neu geboren ist, kann das Reich Gottes sehen. Keiner, der nicht geboren ist aus Geist und Wasser oder Wasser und Geist, kann eingehen in diese Königsherrschaft, in diese Weisheit. Das heißt, du redest zwar davon, aber du bist nicht drin. Das ist wie einer, der am Swimmingpool steht, am Becken, und dauernd redet vom Schwimmen, aber er ist nie im Wasser. Er redet immer von Christus, aber ist nicht in der Weisheit. Das heißt, diese Reinheit, diese Weisheit, die zuallererst kommt, diese Reinheit, das Erste bestimmt den Rest. Und das ist jetzt die fundamentale Geschichte hier. Der Anfang bestimmt das Ende. Jesus sagt, ich bin Alpha und Omega, ich bin der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Das heißt, so wie du rein bist, so wie dein Auge sieht, so wirst du. Diese Weisheit und deren Verstand ist heilig. Das heißt, die Heiligkeit meint hier, sie ist getrennt von dieser Welt und sie kommt aus Gott. Ich rede nicht von der Erde, ich rede von den Weltsystemen, von dem weltlichen Geist. Es gibt verschiedene Geister, ich zähle jetzt die hier nicht auf, aber ihr kennt die alle. Dieser Verstand ist der Christus. Diese Weisheit offenbart sich in unserer Meinung. Diese Weisheit resultiert in einer reinen, sauberen und heiligen Denkweise und Meinung. Das heißt, es kommt nicht so sehr darauf, was du sagst, sondern was du denkst. Das wirst du dann auch sagen. Das heißt, was drinnen ist, kommt raus. Jetzt gibt es eine zulässige Meditation. Wenn ich sage eine zulässige, gibt es selbstverständlich auch eine unzulässige oder leider mehrere unzulässige. Im Psalm 19, Vers 13 bis 15, da finden wir die Verse, die uns besagen, was die zulässige Meditation ist. Da steht geschrieben, Verirrungen, wer sieht sie ein? Von verborgenen Sünden reinige mich. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück, lass sie nicht über mich herrschen. Dann bin ich untadelig und bin rein von großer Übertretung. Lass die Rede meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Siehst du, das ist ein Gebet, das ist eine Meditation. Du schreist zum Herrn und sagst, Herr, reinige mich, durch und durch. Läutere mich, mach mich rein, vollkommen rein, weiß. Schneeweiß. Gott, der Herr, erforscht und prüft unsere Herzen und Gesinnung. Alles andere, sage ich dir, kommt danach. Denn das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Da kommt das Wort Gottes zum Einsatz, oder? Um diese Prüfung von Herz und Nieren. Jeremia Kapitel 17, Vers 10. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen und nach der Frucht seiner Handlungen. Also das ist wieder das Prinzip von Sehen und Ernten. Seemann, was du sähst, willst du ernten. Deshalb das Erste von der Weisheit, rein, das reine Auge. Diese Offenbarung in Kapitel 2, Vers 22 bis 23, da sagt Jesus über Isabel, siehe, ich werfe sie in ein Bett und die, die Ehebruch mit ihr treiben, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten. Und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herz erforscht. Und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Das sagt Jesus. Also was erforscht er jetzt? Was in dir drin ist? So wie wir denken, so wie wir sind. Die Gedanken der Pharisäer und Schriftgelehrten hat Jesus ja immer wieder bloßgestellt. Er hat uns immer wieder darüber gelehrt, was in diesen Menschen vorgeht. Und jeder von uns muss fertig werden, muss besiegen seinen Schriftgelehrten und seinen Pharisäer, den er in sich hat. In Lukas Kapitel 5, Vers 21 bis 24, da sagt Jesus, oder spricht da mit den Schriftgelehrten, da heißt es, die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete und sprach er zu ihnen, was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Gewalt hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Tragbett auf und geh in dein Haus. Also hier zeigt Jesus ganz klar, wo er hinschaut. Wo hat er hingeschaut? In die Herzen. Er sieht auf deine Zunge, bevor du sprichst. Er kennt dein Herz. Der hat Augen wie Feuerflammen, der Offenbarung, durchleuchten. Du kannst Jesus nicht entfliehen. So möglich. In Matthäus Kapitel 22, Vers 16 bis 19, da heißt es, und sie senden ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm und sagen, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Sag uns nun, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Tönt doch alles sehr vernünftig. Tönt doch alles sehr weise, oder? Sehr unterwürfig, sehr demütig, oder nicht? Jetzt schau mal, was Jesus sieht in den Herzen. Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er, was versucht ihr mich, ihr Heuchler? Zeigt mir die Steuermünze, sie aber reicht nie meinen Denar. Den Rest kennt ihr die Geschichte, aber es geht nicht darum, es geht darum, dass alles, was so nach außen gut ausschaute, innen verrottet und kaputt war. Bosheit. Heuchlerisch. Dann sehen wir das Beispiel bei Ananias und Sapphira. In der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 2 bis 5, da sagt Petrus, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Erlös des Feldes beiseite geschafft hast. Blieb es nicht dein, wenn es so blieb? Und war es nicht, nachdem du es verkauft hattest, in deiner Gewalt? Was ist es, dass du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen hast? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied, und große Furcht kam über alle, die es hörten. So, und jetzt kommt vielleicht ein unangenehmes Ding. Wenn Jesus in seinem Volk, in seinem Gesandten lebt, wo sieht er dann durch dich durch? Das hast du es eben gehört, in Petrus zum Beispiel. Das heißt, du denkst vielleicht, Gott ist im Himmel. Aber der Mensch, der vor dir steht und Gottes Träger ist, der sieht durch dich durch. Der weiß, was in dir vorgeht. Das heißt mit anderen Worten, Petrus hat ihm gesagt, wen er belogen hat. Isabel war dafür verantwortlich, die Gesinnung der Glaubenden zu beschmutzen. Das ist auch wieder ein Dienst der abgefallenen Schöpfung, die wir bis heute verstärken, legalisieren. Das Endergebnis war chronische Krankheit und Frühtod. Wie viele chronische Krankheiten haben wir heute in der Welt? Wie viel kommen jährlich hinzu? Kannst du mal die Statistik nachlesen, ob es nicht genau so ist? Aber heute haben wir ja Chemotherapie und wir können die Geschwüre herausschneiden und so weiter, oder? Aber im Alten Testament verführte sie mehr als 10 Millionen Juden zu sexueller Sünde. Einer der Gründe für die Krankheiten heute ist die Unreinheit der Gedanken. Also was die Krankenkassen tun müssten, ist die Gesinnungsänderung ihrer Mitglieder. Und dann hätten sie volle Kasse. Einer der Gründe, ich sage nicht, das ist jedes Mal der Grund, aber einer der Gründe vielleicht sogar einer der Hauptgründe, könnte man sagen. Das ist das sogenannte heimische Gebiet von Gläubigen. Ich sage hier ganz speziell nicht von Glaubenden, sondern von Gläubigen. Ihr kennt den Unterschied. Hier leben sie in ihren gottlosen Fantasien, sei es Sexualität, Mord oder anderes. Hier agieren sie in Neid und Böswilligkeit, ungestraft voran. Das ist ein heimliches Gebiet. Keiner hat Zugang zu diesem Speicher, außer natürlich Gott, der Herr, und wem er es dann eben gibt, wie in Petrus. Der hat Zugang. Der sieht da hinein. Also hier sind einige der Verschmutzungen als Beispiele aufgezählt. Diese Liste ist natürlich fast endlos heute, aber das geht ja gar nicht darum. Es geht ja nur um dir die Richtung zu geben, was sich dahinter versteckt, was sich dahinter verbirgt. Das ist Bitterkeit, Neid, Eifersucht, sexuelle Fantasien, Unvergebung, Verdächtigungen, Wut und Zorn, Habgier und Begehrlichkeit. Da könnte man noch sagen, ich, oder? Jetzt kommen wir zu diesem Jesus mit dem Mann an dem Teich von Bethesda. Der hat ihm gesagt, er solle nicht mehr sündigen. Nachdem er ihm die Lähmung geheilt hatte, wie kann denn ein gelähmter Mann sündigen? Das müssen ja wohl seine Sünden geistlicher Natur gewesen sein. Jesus hat ihn damit vor Schlimmerem gewarnt. Er hat gesagt, sündige nicht mehr, damit es nicht schlimmer geht mit dir. Also er hat die verborgenen Sünden angesprochen. Eine reine Gesinnung ist eine Gesinnung, ein Denken, das von fünf Dingen befreit worden ist. Da sind wir jetzt, die Weisheit von oben ist erstens aber, was ist sie?
Rein.
Rein heißt, du bist gereinigt vom Eigenwillen. Das ist die erste Reinigung. Selbstverleugnung. Du bist gereinigt vom Ehrgeiz und zu keinem Ruf. Von Punkt 3, von widerrechtlicher Einbildung zu auf Liebenswürdigkeit einzugehen. Du bist befreit von negativer Einstellung mit Zweifel zu glauben und zu treuen. Du bist befreit von Gedankenübertretungen. Das heißt, du beherrschst deine Gedanken. Zu Gefangennahme der Gedanken in Christus, dein Heim des Heils. Der Baum wurde am Wasserbach gepflanzt. Kennt ihr alle Psalm 1, oder? Also wo steht dein Baum? Wo bist du gepflanzt? Bist du gepflanzt an Wasserbächen? Dass du deine Frucht bringst zu seiner Zeit? Dass deine Blätter nicht vermelken? Dass dir alles wohl gelingt, was du tust? Oder bist du getreten auf dem Weg der Sünde, der Gottlosen? Die vergehen wie der Spreu, wenn der Wind reinbläst. Das ist hier gemeint mit diesem gepflanzt an Wasserbächen. Das heißt, die Gedanken sind nicht mehr frei. Wir haben ja, ich habe es ja schon mal gesagt, dieses blöde Lied gesungen in der Schule. Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen. Und all dieser Blödsinn, oder? Gedanken sind nicht frei, die gehören gefangen genommen unter den Heilshelm des Christus. So, jetzt kommen wir zu dieser Auslegung von diesen fünf Punkten. Das sind elementare Grundsätze des Christentums. Das ist nicht Religion, sondern das ist Leben. Es geht um Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Also zeige mir deine Werke und ich zeige dir deinen Glauben. Also erstens bist du gereinigt vom Eigenwillen zur Selbstverleugnung. Ich lese einmal vor in Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Der da in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seine Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. Zum Tod am Kreuz. Das ist die Selbstverleugnung. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 1 bis 4, da sagt Petrus, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien, wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung und sie lästern euch. Also da kommt wieder, der Ruf kommt aus, geht aus von ihnen, kommt in die Weisheit Gottes, verlasst diese Weisheit der Welt. Und dann sagt er weiter im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13 bis 16, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach von vorigen Begierden eurer Unwissenheit. Also tut das nicht, was ihr vorhin getan habt. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Begierden in eurer Unwissenheit, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Also wenn du ein Kind Gottes bist, dann sei heilig wie dein Vater. Komm raus aus dem, was weltlich gesinnt ist. Philipper Kapitel 3, Vers 14 bis 16, da sagt Paulus, dass er dem Ziel nachjagt, das Ziel anschauend, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein, und wenn ihr etwas anderes gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Das heißt, er nimmt die Fußstapfen von Jesu und lasst uns in diesen wandeln, sagt er. Denn wenn wir mit dem Geist erfüllt werden, sprechen wir zu und miteinander in Psalmen und heiligen Liedern. Und wir kreieren Melodien in unseren Herzen. Wenn wir durch den Geist Gottes geleitet und geführt werden, sind wir Söhne Gottes. Und unser tödlicher Eigenwille wird vernichtet, er wird getötet dabei. Das ist die Essenz des geistlichen Martyrums. Er macht uns zu seinen Zeugen, zu seinen Märtyrern. Denn nicht mehr lebe ich, aber Christus lebt in mir. Dann geht es ja weiter, was ich jetzt in diesem Fleisch lebe, das lebe ich dem Herrn, im Glauben an den Herrn, oder? Nicht mehr mir selber. Denn Eigenwille ist wie Zauberei, ist teuflisch, absolut teuflisch. Gott hat immer wieder vernichtet und die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, die durch mit Eigenwillen. Eben, dein Wille geschehe. Was soll denn mein Eigenwille? Ich kann ja nicht beten, dein Wille geschehe und dann tun, was ich will, oder? Stimmt ja nicht, ich bin ja ein Heuchler. Heuchlerisch. Sprechen so und tun so, oder? Und das gibt früher oder später Crash. Kollision, Eckstein-Kollision mit Jesus. Er ist der Eckstein. Du kommst nicht an ihm vorbei. Dort zerbrichst du. An Jesus zerbrichst du. Jesus ist der Stein, auf den er fällt, pulverisiert er. Das heißt, wir haben nur eine Chance. Dankend die Gnade anzunehmen des Kreuzes. Eigenwillen begraben. Weg. Obwohl das jetzt hier nicht das Schwergewicht dieser Predigt oder dieser Lehre ist, aber es ist trotzdem ein Teil, der dazugehört, das kann man nicht trennen, das ist genau der Punkt im Bund, wo diese Beziehung anfängt, wo sein Wollen in uns oder in dir willig gemacht wird. Oder auch umgekehrt, wo sein Wille in uns wollend gemacht wird. Wo dieser Gott der Wandlungen jetzt das Gesetz in die Herzen, in die Gesinnung hineinschreibt. Davon hören wir später noch etwas dazu. Dann hat er weitergetan, er ist weg von jedem Ehrgeiz, zu keinem Ruf gekommen. Philipper Kapitel 2, Vers 5 und 7 sagt uns Paulus, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Der da in Gestalt Gottes war, ist nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtgestalt annahm. Also weg von jedem Ruf. Er ist ja nicht gekommen und gesagt, ich bin Gott. Er hat seinen Jüngern sogar noch gesagt, seid stille, geht nicht weiter. und erzählt allen, dass ich der Messias bin. Behaltet es für euch. Dann geht es weiter, Philipper Kapitel 2, Vers 3 und 4, nicht aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tun, sondern in der Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Das spricht hier nicht gerade von einem denominationalen Geist, von einem Geist der Institutionen. Die haben einen anderen Geist. In Römer Kapitel 12, Vers 10 bis 11, da sagt uns Paulus in der Bruderliebe, seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung geht einer dem anderen voran. Im Fleiß seid nicht säumig, seid inbrünstig im Geist, dem Herrn dienend. Siehst du diese Inbrunst? Das kommt in ein reines Herz. Wenn das Herz gereinigt wird von der Ich-Sucht, vom Eigenwille, dann geschieht diese Inbrunst, dieses Brennen für Gott. Dann kommen wir zum dritten Punkt, das heißt von der widerrechtlichen Einbildung, sich etwas einzubilden, was wir gar nicht sind, hin zu der Liebenswürdigkeit oder auf Liebenswürdigkeiten eingehen zu können. Das sagt uns Paulus im 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4 bis 6. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Das ist dort, wo wir hingehen. Bereitstehen, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. In Philipper Kapitel 4, Vers 8 und 9, das sagt Paulus, im Übrigen, Brüder, alles, was wahr ist, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dies tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das heißt hier in der New King James Übersetzung, über dieses sinnet nach oder meditiert. Also das, was wir hier übersetzt haben, mit dies tut, dieses tun, das heißt mit anderen Worten, das Tun ist über dieses Sinn nach, denk darüber nach und meditiere. Im Griechischen gibt es da ein Wort, das heißt logidozomae, das heißt zum Ausdruck bringen. Und da kommt ein schönes Beispiel, Inventar oder Inspektion machen. Das heißt abschätzen, wörtlich oder bildlich. Alle, die schon Militärdienst gemacht haben und Inspektion erlebt haben, wissen, was das heißt. Da wird alles zerlegt, alles wird hingelegt. Das ganze Inventar wird begutachtet von Inspektoren. Ob deine Waffe gereinigt ist, ob deine Magazine dabei sind, ob nichts fehlt und so weiter, das Taschenmesser nicht verrostet ist, da wird Inventar gemacht. Das heißt, dieses Wort, dieses griechische logidozomai, bedeutet auf dieses Inventar und Inspektionsmachen hin. Zum Schluss kommen, zusammenzählen. Das heißt dann auch wiederum auf der anderen Seite, was gehört dazu, was wird verachtet und gehasst, schmähen und was wird wertgeschätzt, hochachtend. Unterstellen, legen, nummerieren, begründen, wahrnehmen, annehmen, also es ist eine ganze Bandbreite drin, in diesem Hochsteigen lassen, in diesem Annehmen, in diesem darüber nachsinnen und meditieren. So lass uns nun all das Gute in Philipper 4, 8 und in Philipper 4, 9 in dir hochsteigen. Wenn immer du über etwas nachdenkst, nachsinnst, passiert in dir etwas, da ebnen sich Wege, da gibt es Spuren in dir. Also du kannst jetzt über das Richtige nachdenken und eine Spur hinterlassen oder über das Falsche nachdenken und eine Spur hinterlassen. Du musst einfach eins wissen, es geht nichts verloren. Dein Unterbewusstsein, dein Geist speichert alles. Das heißt, du musst entscheiden, mit was du dich befasst. Denn irgendwann bringt es Früchte, gute oder schlechte, oder? Aber es bricht auf. Dann kommt der vierte Punkt, dass wir hingelangen von dieser negativen Einstellung mit Zweifel ins Glauben und Treuen. Jakobus Kapitel 1, Vers 5 bis 8. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Und sie wird ihm gegeben werden. Siehst du, was für eine Verheißung. Du stellst fest, dass du arm bist im Geist, aber jetzt bist du selig, weil jetzt bittest du für diese Weisheit und du bekommst sie. Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann, unstetig in allen seinen Wegen. Dieser Wankelmütige oder dieser Wankelmut wollen wir etwas näher betrachten. Was heißt wankelmütig? Ja, heute denkst du das und morgen das, oder? Und übermorgen dies. Es ist ein Mann oder eine Frau, die einen doppelsinnigen Geist hat. Die einen Geist von oben und unten hat. Zwei Meinungen in sich hat. Oder meistens mehrere. Das endet ja nicht bei zwei. Die haben dann viele Meinungen. Unstet. Wie Meereswogen. Wo der Wind bläst, dann bläst sie hin. Also sei nicht wankelmütig, weil wenn du bittest in Wankelmut, empfängst du nichts. Das ist das, was die Bibel sagt. Der bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann, unstetig in allen seinen Wegen. So, dann kommen wir zum fünften Punkt. Gedankenübertretungen. Vielleicht hätte man das auch als ersten Punkt nehmen können oder sollen. Das heißt, das führt zur Gefangennahme der Gedanken in Christus. Wenn du in Christus bist, dann denkst du wie Christus. Der Baum wurde am Wasserbach gepflanzt. Übertretungen der Gedanken sind Missgunst, Neid, Eifersucht, Hass und so weiter. Siehe dazu auch die Werke des Fleisches unter der Aufzählung Verschmutzungen. Weiter oben, so wie wir sie gelesen haben. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 5, da sagt Paulus, und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Das ist unsere Aufgabe. Jedes Kind Gottes, jeder Sohn und jede Tochter Gottes ist verantwortlich, was sie denkt. Dort fängt alles an. Und darum heißt es für die Christen, du sollst den Helm des Heils und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christus. So wie du denkst, so wirst du gelenkt. In Hebräer Kapitel 8, Vers 8 bis 12. Denn tadelnd spricht er zu ihnen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich Bezug auf das Haus Israel und Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen. Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund, und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Indem ich meine Gesetze in ihre Sinne gebe, werde ich sie auf ihre Herzen schreiben, und ich werde ihnen zum Gott, und sie werden mein Volk sein. Und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünde und ihre Gesetzlosigkeit werde ich nie mehr gedenken. Und ich werde sie auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen zum Gott und sie werden mein Volk sein. Das geht nicht mehr von außen. Jesus sagt, ich bin die Erfüllung des Gesetzes. Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Jesus ist gekommen, das Gesetz in dich hineinzubringen. Neugeboren, von oben geboren, mit dem Geist Gottes. Denn die Sünde, definiert als die Gesetzlosigkeit, wird damit abgeschafft. Was das Gesetz nicht konnte von außen, geschieht jetzt von innen. Wenn Gott sagt, ich werde Ihnen meine Gesinnung geben, da heißt es, ich gebe Ihnen meinen Geist, mein Denken, so wie ich bin. Kolosser Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Das heißt, das ist eine Bedingung. Die Bedingung heißt, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wenn du geboren bist in Christus, dann tu das. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Ich sag's nochmal, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Psalm Kapitel 5, Vers 1 bis 3, dem Vorsänger zu Nechilot, ein Psalm von David, nimm zu Ohren her meine Worte, merke auf mein Seufzen, horche auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Woher kommt das? Von innen. Im Psalm 119, Vers 97 bis 100, wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Weiser als meine Feinde macht mich dein Gebot, denn immer ist es bei mir. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Sinnen. Mehr Einsicht habe ich als die Alten, denn deine Vorschriften habe ich bewahrt. Da sehen wir aus den Psalmen, geht dabei hervor, ein aktiver und nicht ein passiver Prozess. Du schreist, du suchst, du singst, du denkst, du bewegst aus dem, was dir gegeben ist, von oben. Also da stellt sich hier die Frage, was sind jetzt die Konsequenzen einer geläuterten und heiligen Gesinnung? Das, was wir Wesen nennen, so wie wir sind. Was ist die Konsequenz, wenn wir geläutert und heilig sind? Dazu gibt es eine kleine geistliche Mnemonik hier, ein Akronym für geistlich. Für G, da heißt es geopfert und erneuert zum Beweis. E für Erleuchtung, I Immunität. S, siehe Gott. T für Transformation oder transformiert. L für Leben und Frieden. I für im Strom des Lebens, also drin bleiben. C, Christus im Herzen und H, heilige Städte aufsteigen. Gehen wir zuerst in die Auslegung und schauen das mal an, was da unter diesem geopfert und erneuert zum Beweis, was die Bibel dazu sagt. Ich ermahne euch, sagt Paulus in Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 3, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Was euer vernünftiger Dienst ist, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also Paulus sagt hier, dass diese Gleichförmigkeit der Welt weg muss und eine Verwandlung stattfinden soll durch die Erneuerung eures Sinnes oder unseres Sinnes. Und dies ist notwendig, das braucht es, damit wir prüfen können, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Wir können ohne diese Erneuerung des Denksinnes, unseres Wesens, können wir nicht erkennen, was der gute und vollkommene Wille Gottes ist. Jetzt, wenn es um diese Erneuerung geht, neu mit der Implikation des Höheren erneuert zu werden, also einen Austausch zu machen, das Niedrige gegen das Höhere, und die Absicht dabei ist es, den Willen Gottes zu tun und zu erfüllen. Also es braucht einen Austausch, diese Erneuerung. Im Griechischen das Wort anakahenosis, das kommt von Renovation und Erneuern. Eine neue oder erneuerte Denkweise und eine reine Gesinnung erzeugen den Beweis, dass Gottes Wille gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Ich sage es nochmal, das braucht diese Denkweise, es braucht diese reine Gesinnung, damit Gottes Wille als gut und vollkommen erkannt werden kann. Das kann ja der Weltmensch nicht. Darum legt er sich dauernd an und hadert gegen Gott. Wenn Meinung und Denksinn unverändert bleiben, werden darüber auch keine Beweise gezeugt. Da kannst du jetzt mal wieder, ohne dass du von oben herabblickst, auf das alte Volk Israel zurückschauen. Schau dir mal im Geist an, was da alles passiert ist. Jedes Mal, wenn Gott ein Wunder tat, dann erkannten sie Gott. Aber selbst als die Säule am Tag und in der Nacht bei ihnen war, erkannten sie Gott nicht mehr. In dem Moment, wo links und rechts Berge waren, das heißt ein Tal, vor ihnen das Rote Meer und hinter ihnen die Ägypter. Das zeigte, der Denksinn war nicht erneuert. Die gingen sofort auf Mose los, obwohl sie die 10 Wunder, die 10 Plagen erlebt haben. Obwohl sie erlebt haben, wie Gott sie nach 430 Jahren hinausgeführt hat. Also Gefangenschaft. Da kommt die erste Prüfung und weg. Und so geht's weiter. Überleg dir mal die ganze Reise da durch die Wüste. Und dann überleg dir mal, was passiert ist ganz am Schluss vor der Landeinnahme. Da war Gott wieder so klein, das heißt, ihre Denkgesinnung war nicht geändert. Und Gott gibt uns das als Warnung. Wir können nicht durch diese Tür eingehen, wenn unser Denksinn nicht ändert. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird selig werden. Also ändert euer Denksinn. Eine erneuerte Denkweise und eine reine Gesinnung erzeugen den Beweis, dass Gottes Wille gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Wenn Meinung und Denksinn unverändert bleiben, werden darüber auch keine Beweise gezeugt. Das heißt, dann wird Gott nur erfahren mit sicherem Sichtbarem, was wir sehen und greifen können, aber nicht mehr im Glauben. Dann kommen wir zum E dieser geistlichen Auslegung. In Matthäus Kapitel 6, Vers 22, da geht es um die Erleuchtung, dieses E, die Lampe. Und jetzt kommt da eine ganz grundlegende Geschichte, die Gott mir so tief offenbart hat, dass ich eigentlich am liebsten hier stehen bleiben möchte. Das ist die Lampe des Leibes, ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Das ist es, einfältig heißt rein ist, oder? Dein Auge heißt hier das Licht. Und zwar nicht krankhaft sehen, sondern gesund. Ja, wir kennen ja alle das Licht des Leibes, das Licht des Körpers, das ist das Auge. Wenn das Auge oder das Licht entfernt wird, ist der ganze Körper in Dunkelheit. Dein Körper sieht nicht mehr. Das heißt, du läufst jetzt so herum, oder? Wie die Blinden, oder? Du musst tasten. Dein Auge ist jetzt dein Tastsinn, oder? Weil du nicht mehr siehst. Also dein ganzer Leib ist im Dunkel. Die Beine finden den Weg nicht, die Arme nicht, das muss abgetastet werden. Also nochmals, das Licht des Körpers ist das Auge. Wenn das Auge oder das Licht entfernt wird, ist der ganze Körper in Dunkelheit, in Finsternis. Wenn das Auge krank ist, betrifft es den ganzen Leib. Beispiel. Du willst kochen, dir etwas Gutes tun, gesund leben. Aber jetzt kannst du das Rezept nicht lesen, weil dein Auge krank ist. Es sieht zwar aber so verschwommen, dass du nicht lesen kannst. Mit anderen Worten ist das Licht der Seele die Gesinnung. Hier liegt der Schlüssel zu all unserem Leid, zu all unserem Untergang, hier in diesem Satz. Wenn die Denkweise verdorben ist, krank und nicht auf himmlische Dinge eingestellt, wird die Seele in der Dunkelheit gelassen. Das heißt, die Seele erkrankt. Heute gibt man Psychopharmaka, aber nicht geistliches Licht. Wenn das Auge geheilt würde, würde auch die Seele heilen. Wenn du das verstanden hast, dann hast du heute mehr bekommen als je zuvor. Du entscheidest, wie deine Seele in deinem Leben sich fühlt. Wie deine Seele heil oder eben krank und dann später vielleicht sogar den Körper krank macht, dein Leib. Also wenn die Denkweise verdorben oder krank ist und nicht auf die himmlischen Dinge eingestellt, dann ist Dunkelheit in dir. Matthäus Kapitel 6, Vers 22 bis 23. Wenn deshalb das Licht, das in dir ist, was ist das Licht? Das ist das Wort, die Denkweise, die Gesetzmäßigkeit der Seele. Wenn das dunkel ist, wie groß muss diese Finsternis sein? Wir haben auch diese Bemerkung hier von Barnes Notes übernommen, dass das eine eigentlich bereits bekannte Vergleichsweise ist, die nicht neu entstanden ist hier. Aufgrund dieser Erkenntnis kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich zur Immunität. Im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 18, da sagt Jesus, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündig, sondern der aus Gott geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Was hat jetzt das mit dem zu tun? Wenn Jesus sagt, an mir hat er nichts gefunden, oder? Der Teufel hat ihn versucht, aber er konnte nichts finden. Was konnte er nicht finden? Warum konnte der Teufel Jesus nicht besiegen? Was war der Grund? Ja, du sagst mir jetzt, er war Sohn Gottes, ja sicher der Grund, ja. Aber was hat er denn anders gehabt als Sohn Gottes? Wieso konnte Jesus Petrus sagen, Satan hat versucht, dich zu sichten? Siehst du, wenn in dir Weisheit von unten gefunden wird, dann hat der Teufel eine Türe. Das ist dort, wo er Schwingung erzeugt. Wenn ich mit einem Magneten an dich komme und kein Eisen in dir ist, dann spricht der Magnet nicht an. Aber wenn du einen Nagel im Mund hast, dann spricht der Magnet an. Wenn du deine Gedanken rein hast, wenn keine Unreinheit in dir ist, dann hat der Teufel kein Anrecht auf dich. Er kann dich nicht antasten. Das ist diese Immunität. Haben wir auch gelehrt im Psalm 91 und in Hiob 28. Der Weg der Verborgene, der Weg der Immunität, das ist der Christus. Die verborgene Stadt. 1. Johannes 5, 18 weist darauf hin, dass es bedeutet, ein dämonengeprüfter Lebensstil zu führen, vergleichbar mit einer wasserdichten Taucheruhr. Wenn ich diese Uhr ins Wasser tue, da kommt nichts rein. Die ist wasserdicht. Also du musst wasserdicht sein. Nicht gegen das Wort Gottes, aber es gibt andere Worte, die Wasser sind, die nicht von Gott sind. Dann sehen sie Gott, das S, sehen Gott in Matthäus 5, 8, glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Hast du heute Morgen gesprochen, oder? Also wer wird Gott sehen? Die, die reinen Herzens sind. Dieses Optonomae, mit offenen Augen, mit natürlichem Augen sehen, ist nicht ein geistliches Sehen mehr von Gott, sondern ein Sehen, wie wenn Jesus wiederkommt. Wenn er kommt in einem Leib, betastbar, befühlbar, ergreifbar, so wirst du ihn sehen. Dieses griechische Optomae ist nicht ein geistliches Sehen in erster Linie, sondern mit natürlichem Auge sehen. Heißt das. Thomas, genannt Zwilling, und die zwei auf dem Weg nach Emmaus sahen Jesus. Aber er offenbarte sich ihnen. Er musste sich ihnen offenbaren, er war ja verborgen. Sie erkannten ihn nicht, bis er ihnen die Augen auftat. Aber das tut er nur denen, die reinen Herzens sind. Dann sah Stephanus, sah Jesus. In der Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 55 bis 56, da lesen wir, als er aber voll Heiligen Geistes, also dieser Stephanus, er war voll Heiligen Geistes, unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Und dann steinigten sie ihn. Darauf starb er. In Johannes Kapitel 14, Vers 21, da sagt der Herr, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Jesus wird sich dem zeigen, der reinen Herzens ist, der ihn liebt. Amen. Johannes, der Seher, sah Jesus. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 17 bis 18. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder, wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Als Johannes später sagt in der Offenbarung, und siehe, ich sah eine Tür im Himmel, die war offen, war das schon geschehen. Also das war ein anderes Sehen hier. Dann kommen wir zu T, Transformation. Sprüche, Kapitel 23, Vers 7. Wie einer in seinem Herzen denkt, so ist er. Hier hast du es. Bibelübersetzung, New King James Version. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Also die Geistesverwandlung, diese Transformation. Dann kommt das L von diesem Geist, das heißt Leben und Friede, Römer Kapitel 8, Vers 6 bis 8. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie vermag es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Das Leben hier, wovon Paulus spricht, dieses wieder dieses Zau, wie in Galater, Kapitel 3, Vers 12, das ist wörtlich und bildlich, es ist Lebenszeit. Dazu kannst du sehen nach Psalm 1, dieser Baum gepflanzt, dann siehst du Psalm 91, du siehst Hiob 28. Diese alle zeugen von diesem unzerstörbaren Leben, dieses Leben in Ewigkeit. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht, nämlich dieses Leben. Dieses Leben, jetzt hör mal gut zu, dieses Leben ist frei von Krankheit und frei von Seuchen. Eine reine Gesinnung mündet in einen heilen Körper. Und das kann gut sein, weshalb heute weniger, ich sage jetzt mal in Anführung, Schlusszeichen, übernatürliche Heilung geschieht, als zur Zeit der Pfingst- und charismatischen Bewegung, weil Gott will einen tieferen Sinn durch die Sinnesänderung, die Denksinnesänderung in den Menschen erzeugen. Damit sie von sich, von der Heiligkeit, die Gott in sie gelegt hat, durch die Wandlung der Neugeburt, heil werden. Weil die andere Heilung, die geht verloren, wenn sich der Mensch nicht ändert. Er wird zwar befreit von Ägypten, er kommt aber in der Wüste um. Er kann nicht eingehen in das Land. Er kommt nicht hinein. Das heißt, was Gott jetzt macht, ist die Änderung des Denksinnes. Da kommt die Vater-Sohnschaftsbeziehung, da kommt die Migration, da kommt die Echa, die Herrlichkeit Gottes, all das gehört da hinein. Dann kommen wir zum Strom des Lebens, das heißt im Strom, das I für den Strom des Lebens. Johannes Kapitel 7, Vers 37 bis 39, da heißt es, dass an dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollen. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Aber er kam am Pfingsten. Der Durst ist ein Durst nach Gott. Ein Durst nach Heiligung und Reinheit. Das ist der Durst. Die, die einen solchen Durst haben und zum Herr schreien, die werden bekommen, was sie erbitten. Der Herr gibt nicht die Ordnung raus und sagt, sei heilig, wie ich heilig bin, und hilft nicht. Natürlich hilft er, aber warte auf deinen Schrei. Der Durst ist ein Durst nach Gott, nach seinem Wesen. Dann kommt das C für Christus, von geistlich, Christus im Herzen. Matthäus Kapitel 12, Vers 34 bis 37. Da überführt Jesus mal wieder die Herzenshaltung der Menschen. Er sagt zu den Pharisäern, ihr Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Also offenbar reden sie Gutes, aber sie sind böse, er sieht das Herz an. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden, werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten willst du gerechtfertigt werden, aus deinen Worten willst du verurteilt werden. Das heißt, da ist deine Heuchelei zu Ende. Irgendwann kommt die Frucht aus dem Herzen. In Markus Kapitel 10, Vers 18 spricht Jesus und sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut, als nur einer, Gott. Ja, war jetzt Jesus Gott oder nicht? Natürlich war er Gott. Aber wenn du ihn als Mensch siehst und nicht als Gottes Sohn, dann siehst du etwas, was nur dein fleischliches Auge sieht, aber nicht dein geistliches. Darum sagt er weist auf Gott hin. Wenn Gott in Christus in unseren Herzen wohnt, ist unsere Denkweise eine heilige. Und wir bringen aus dem guten Schatz Gutes hervor. Das ist das, was er meint damit. Ich lese zum Schluss noch Psalm 24, Vers 2 bis 6. Wer wird auf den Berg des Herrn steigen? Und wer wird an seiner heiligen Stätte stehen? Da kommt die Antwort, der unschuldiger Hände und reines Herzens ist. Der nicht zur Falschheit seine Seele erhebt und nicht schwört zum Trug. Er wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten oder nach ihm dürsten, die dein Angesicht suchen, Jakob, Schela. Das ist die Zionsposition, das ist die Position der Regentschaft, mit ihm zu stehen, mit ihm zu sitzen, mit ihm zu regieren. Das ist denen vorbehalten, die reinen Herzen sind, die werden Gott schauen. Und die werden an heiliger Stätte stehen. Auf den Berg des Herrn steigen. Was ist der Berg des Herrn? Zion. Gott wohnt in seinen Heiligen. Gott regiert auf dieser Erde durch Zion. Den Berg seiner Heiligen. Das ist dort, wo Gott sitzt. Gib weiter, was du bekommen hast, damit andere auch gesegnet werden. Amen.
Amen.
Amen.